Das ist wieder dieses Großstadtgetue, dass alle Glutenunverträglichkeiten haben. Das stimmt doch überhaupt nicht. Früher haben wir das auch gegessen. Ja, klar. Wenn ich nämlich mein Brot von früher, ein ordentliches Sauerteigbrot habe, das schön vor sich hin fermentiert ist, also wo der Teig wirklich gearbeitet hat, dann wird Gluten und Subeinheiten natürlich mehr und mehr reduziert und abgebaut. Und dementsprechend ist es besser verträglich.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Gluten ist das neue Feindbild auf dem Teller. Es steckt in Brot, Pasta, Pizza und angeblich auch in vielen unserer Probleme. Bauchweh, Müdigkeit, schlechte Haut. Also kein Wunder, dass glutenfrei inzwischen zum echten Lifestyle geworden ist. Doch wie gefährlich ist Gluten wirklich? Ist das alles nur, na ich sage mal, gut vermarktete Panik? Und was sagt die Wissenschaft? Wir werfen einen Blick auf die Fakten hinter Zöliakie, Glutensensitivität, Glutenintoleranz, Unverträglichkeit, Allergie und ja, wir schauen uns diesen Gluten-Hype mal etwas genauer an. Und wir wollen zeigen, was Gluten im Körper tatsächlich macht und was nicht. Und das finde ich spannend. Evolutionsforscher sagen sehr deutlich, unser Körper, speziell unser Darm, ist nicht für die Verarbeitung von Gluten gedacht. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Den Fakt oder diese Aussage spiele ich mal direkt zu dir rüber. Was sagst du mit evolutionärer Brille, mit evolutionärer Sicht auf das Thema Gluten? Ist unser Körper dafür tatsächlich nicht gemacht?
Tatsächlich nicht. Also wenn wir es uns aus der Evolutionsbrille einmal genauer anschauen, wie lange konsumieren wir glutenhaltige Lebensmittel? Und da steht natürlich allem voran Getreidevarianten. Also es geht um ein Bindeeiweiß, was wir in Getreide finden, was erstmal so in der Natur vorkommt, was dann aber natürlich in der Verarbeitung, in der westlichen Ernährung immer noch mal mehr drin vorkommt. Das ist vielleicht auch noch mal ein Unterschied mit dabei. Aber es zeigt relativ klar, dass wir den Konsum von Getreide, den Ackerbau, der nun wirklich evolutionär betrachtet, das können wir nicht mehr evolutionär, sondern kulturell, noch nicht so lange betrieben wird. Also aus der neolithischen Revolution heraus, vielleicht von vor 10.000 Jahren, lasst es ein bisschen länger sein, aber der Stoffwechsel, der Organismus, der Verdauungstrakt hat sich natürlich nicht daran angepasst. Und das Spannende bei Gluten, wenn wir dieses Bindeeiweiß rausnehmen, dann sehen wir hier schwer verdauliche Peptidstrukturen. Wir haben schon drüber gesprochen. Eiweiß ist das gesamte. Peptide sind kleinere Ketten von Aminosäuren. Und diese Peptidstrukturen sind reich an bestimmten Aminosäuren, die wir eigentlich kennen und auch gut finden, wie Glutamin und Prolin. Aber sie sind resistent gegenüber der menschlichen Verdauung oder der Verdauungsenzyme. Es wird nicht gut aufgespalten und sie wirken immunogen. Das heißt, sie aktivieren das Immunsystem. Und dann gibt es, und du hast eben eingangs schon so ein paar Begrifflichkeiten, die immer in dem Kontext auftauchen, schon mit erwähnt. Es gibt dann verschiedene Erkrankungen, die mit Gluten assoziiert sind. Und das sollten wir nochmal uns genauer anschauen. Es gibt gewisse genetische Veranlagungen für das Entstehen von Erkrankungen, wie beispielsweise Zöliakie. Da haben wir aber eine Disposition, die letztendlich dazu führt, dass es nochmal immunologisch anders reagiert. Mhm. Kurzum, unabhängig, ob nun Erkrankung, genetische Disposition oder nicht, Gluten wirkt dann doch bei allen gleich.
So, spannend. Also, da wollen wir heute wirklich mal tief eintauchen und wollen ein bisschen die Fakten natürlich herausarbeiten und trennen von vielleicht vielen Vorurteilen oder Mythen, die man so im Kopf hat beim Thema Gluten. Lass uns mal direkt mit einer Frage anfangen, die du mir sicherlich kurz beantworten kannst. Wie heißt es denn nun richtig? Einer sagt Gluten, der nächste sagt Gluten. Wie ist die wissenschaftlich korrekte Bezeichnung?
Beides geht. Ich glaube, das ist weniger Wissenschaft als Sprache. Also Gluten wäre die deutsche Aussprache und ich bin sehr angetan, wenn Linguisten oder Germanisten das nochmal ansonsten revidieren würden. Das ist mir nur so bekannt. Gluten ist deutsch und Gluten ist die englische Aussprache oder angloamerikanische Aussprache.
Okay, also wahrscheinlich die coolen Kids Gen Z, die sagen Gluten. Und wir, Matthias, die alten Säcke sagen Gluten. Okay. Ja? Okay, also jetzt lass uns mal tiefer eintauchen, ja, zum Verständnis. Also es ist klar, das ist ein Protein und das ist enthalten in Mehl, vereinfacht gesagt. Also was haben wir da vor allem für Getreidesorten? Weizen?
Roggen.
Gerste, Dinkel.
Genau. Also du kannst erstmal die typisch verarbeiteten Getreidesorten, die wir in der Ernährung haben, haben auch Gluten und sie haben letztendlich, hier können uns Bäckermeisterinnen und Bäckermeister wahrscheinlich das nochmal genauer erklären, einen Effekt, wenn wir um bei Teigerstellung sind und einen bindenden Effekt haben. Also um das Brot erstmal gut zu machen, ist Gluten, glaube ich, relativ hilfreich. Mhm. Aber es geht ja bei Lebensmitteln nicht explizit darum, was das Lebensmittel so besonders macht, sondern ob dein Verdauungstrakt in der Lage ist, das gut zu verarbeiten. Und wenn es glutenhaltig ist, dann haben wir eben genau den Fall, wie ich gerade schon angedeutet habe, dass wir es eben nicht gut A, aufspalten können, obwohl es Eiweiß ist und man sagen könnte, hey, das ist doch super, weil dann ist es ja wie ein Eiweißbrot. Mhm. Wenn das Eiweiß nicht aufgespalten wird, kommt es nicht in den Körper hinein. Und jetzt paradoxerweise nochmal anders. Gluten sorgt letztendlich dafür, dass die Darmbarriere geschädigt wird, ganz einfach ausgedrückt. Sie wird durchlässiger. Und dann gibt es zahlreiche Untersuchungen und danach kommt unter Umständen erst der immunologische Aspekt, das heißt das Immunsystem, wir sprechen ja häufig drüber, die physische Barriere unserer eigenen Darmzellen und dahinter, noch bevor es in die Blutbahn geht, dort liegt eine Vielzahl von Immunzellen, um eben zu erkennen, was kommt so rein, wie reagiert es und je nachdem, wie mein Immunsystem prädispositioniert ist, dann kann es durchaus sein, dass es zu Autoimmunreaktionen kommen könnte. Das ist ein bestimmter Abzweig. Kurzum, das Eiweiß, die Strukturen, die kann ich eigentlich nicht aufnehmen. Das heißt, ich kann es nicht verwerten, um daraus körpereigenes Eiweiß zu produzieren. Gleichzeitig macht es die Darmbarriere aber porös, durchlässiger. Also immer dann, wenn wir über Hyperpermeabilität der Barriere sprechen, der Darmbarriere sprechen oder auch Leaky Gut, dann geht es genau darum. Und da kommen wir genau in diesen Zusammenhang mit Gluten. Mhm.
Bevor wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, gib uns mal noch so einen Überblick. Was könnten Indikatoren sein, dass ich eventuell tatsächlich sehr extrem auf Gluten reagiere? Sind es die typischen Bauchschmerzen, Blähungen, Völlegefühl? Was sind so Anzeichen, wo ich hellhörig werden sollte?
Ja, da müssen wir vielleicht eher ein bisschen unterscheiden. Du hast es eingangs schon erwähnt. Es gibt natürlich unterschiedliche Erkrankungen, die mit Gluten assoziiert sind. Und wir wollen hier auch natürlich mit einbauen, dass es auf der einen Seite um diese Erkrankung geht, wie Zöliakie, wo wir eine Autoimmunerkrankung haben mit einer Prävalenz, also wie viele sind davon betroffen, von etwa 1% in der Bevölkerung. Und es ist häufig unterdiagnostiziert und wird häufig eher bei Kindern festgestellt. Also dass Erwachsene eine Zöliakie entwickeln, ist nahezu ausgeschlossen oder eben nicht vorhanden. Und die Symptome können vielfältig sein. Bei der Zöliakie ist es insofern nochmal etwas Spezielles, weil durch den autoimmunen Prozess die Darmzellen nicht nur durchlässiger werden, also die Barriere durchlässiger wird und dann das Immunsystem aktiv wird, sondern durch die Immunreaktion. Wir wissen, sobald das Immunsystem aktiv wird, kommt es zu was? Entzündungsreaktionen, wie dann auch immer ausgelöst. Und Entzündung führt dazu, dass das Gewebe nicht mehr richtig arbeiten kann. Wir haben als eines der Kardinalsymptome bei Entzündung immer den Funktionsverlust. Und das sehen wir dann an den Darmzellen, dass es zu einer sogenannten Zottenatrophie kommt. Was heißt das genau? Wenn wir uns den Darm reinzoomen und immer weiter reinzoomen, dann haben wir schon häufig gesagt, wir haben da eine sehr große Fläche, Kontaktfläche zur Außenwelt, wo Nährstoffe aufgenommen werden können. Und diese Zotten, das sind wie so kleine Spitzen, die vergrößern die Oberfläche und die atrophieren. Und genau an diesen Zotten, dort haben wir die Aufnahmewege für Nährstoffe beispielsweise. So, um auf deine Frage zurückzukommen und den Pathomechanismus zu verstehen, Gluten macht die Barriere breit oder Unterfraktionen, Peptidstrukturen machen die Barriere weit, das Immunsystem aktiviert und durch den anhaltenden Entzündungsprozess atrophieren die Zotten, ich kann keine Nährstoffe mehr aufnehmen. Ergo sind die Symptome nicht nur irgendwie Verdauungsprobleme, sondern Mangelerscheinungen, die mit auftreten können. Das ist jetzt wirklich die Zöliakie-Variante. Es gibt aber, und das finde ich ganz wichtig zu unterscheiden, eine nicht-zöliakische Glutensensitivität oder Intoleranz oder Unverträglichkeit. Ich würde das hier an der Stelle zusammenfassen. Und jetzt wird's spannend. Bei der NCGS abgekürzt, also nicht-zöliakischen Glutensensitivität, also aus dem Englischen kommend, kann es nur Schätzungen geben. Der Mechanismus bleibt der gleiche. Also das, was wir eingangs evolutionär gesagt haben, die Eiweiße können nicht richtig aufgespalten werden. Die Reaktion mit unseren Darmzellen, mit den Bindestellen, den Tight Junctions, wie dieses Reißverschlusssystem zwischen den Zellen, wird immer damit interagieren. Aber es gibt nicht den ultimativen Marker. So, das heißt, bei einer Autoimmunerkrankung kann ich Autoantikörper feststellen. Dann kann ich das damit beweisen oder ich kann es über eine Darmspiegelung mit feststellen. Bei der nicht-zöliakischen Glutensensitivität kann ich das nicht. Aber es betrifft unter Umständen viele. Und jetzt ist die Schätzung relativ weit. Also wenn man in der Bevölkerung schaut, wenn man sich Daten dazu anschaut, dann habe ich irgendwas zwischen 0,5, das ist dann sehr niedrig, bis 13%.
Okay.
Und wir hatten im Vorfeld ja auch so ein bisschen die Zahlen besprochen. Du hattest Zahlen auch nochmal gefunden zur der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Ja, die haben eine repräsentative Studie und Umfrage gemacht unter vielen Deutschen, ob sie glauben, dass sie eine Glutenunverträglichkeit haben. Und da haben 15% gesagt, ja, ich glaube schon. Mhm. Aber das war halt eine Gefühlsfrage. Also wie schätzt du das ein, ohne wissenschaftlich-medizinischen Background? Meinst du, du hast eine Empfindlichkeit oder ein Problem mit Gluten? Und da haben, wie gesagt, 15% gesagt, ja.
Gleichzeitig sagen sie aber, in noch weiterführend, so viel wird es nicht sein. Aber wenn wir keinen ultimativen Marker haben, finde ich, und das sollte man nie außer Acht lassen, also nicht nur Zahlen und Statistiken nehmen, weil was sagt die einzelne Statistik für mich selbst aus? Ich kenne es auch von vielen Menschen, die zu mir kommen oder mit denen ich spreche, die sagen, ganz ehrlich, wenn ich Gluten weglasse, geht's mir besser. Und es geht mir jetzt nicht darum, Gluten per se zu verteufeln, aber der Überkonsum ist relativ klar. So, und das heißt im Umkehrschluss aber auch, ich habe keinen ultimativen Biomarker, wo ich sage, okay, da entsteht genau dieser Antikörper und der ist damit assoziiert und deswegen ist es das. Ich gehe eher zurück und sage, aus physiologischer oder pathophysiologischer Evidenz heraus, was passiert, und da gibt es auch Zellstudien oder was auch immer, damit kann ich schon beginnen, um herauszufinden, was passiert denn, wenn dieses Gluten an die Darmbarriere kommt. Und dann wissen wir, es macht es bei allen das Gleiche. Und dann ist diese subjektive Einschätzung, halte ich nicht für verkehrt. Ja. Und ich gehe nochmal weiter von Zöliakie, nicht zöliakischer Glutensensitivität. Da können die Symptome natürlich vielfältiger sein. Da können es auch gerne mal Verdauungsprobleme sein. Aber die Barriere wird durchlässig. Und wir haben so häufig schon drüber gesprochen, was heißt eine durchlässige Barriere. Es geht nicht nur um Verdauung und aufgeblähtes Gefühl und Unwohlfühlen im Verdauungstrakt, sondern auf Dauer und in der Regelmäßigkeit immer wieder eine Form der Aktivierung des Immunsystems. Das muss dann nicht autoimmun sein, aber niedriggradige Entzündungssituationen können durchaus der Punkt sein. Und was wissen wir dann, wenn das Immunsystem getriggert wird und dann kommen andere Substanzen rein, auf die man sonst nie reagiert hat, dann können auch vielleicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten entstehen, bis hin zu Allergien mehr entstehen. Das ist der Zusammenhang von Leaky Gut zu zahlreichen, ob nun Autoimmunerkrankungen, allergischen Erkrankungen, der immer wieder beschrieben wird. Entscheidend ist die individuelle Prädisposition für irgendetwas, aber der Mechanismus bleibt der gleiche. Und dann kann es natürlich noch weitergehen. Ich mache diese Einteilung noch mal kurz fertig. Es gibt die Weizenallergie, ne? Und jetzt gehen wir noch mal da raus. Da ist Gluten nur bedingt eine Rolle dabei. Mhm. Aber hier werden jetzt Antikörper gebildet. Und über Allergien haben wir ja ausführlich gesprochen. IgEs, also IgE-vermittelte Reaktion auf Weizen. So, bis hin zur Anaphylaxie, also zum anaphylaktischen Schock. Ja, das heißt, wenn ich eine Weizenallergie habe, einen hohen Titer an Antikörpern gegen Weizen, dann ist es nicht nur Gluten, aber dann ist es natürlich auch eine potenzielle Reaktion. Und da ist die Prävalenz auch gar nicht so gering. Ja, da reden wir also auch von einer bis zu 9%igen Prävalenz, aber in dem Fall muss ich in erster Linie erstmal Weizen meiden und dann natürlich mich auch mit dem Thema Immunregulation beschäftigen. Und es gibt seltenere Varianten, Glutenataxie. Auch hier haben wir Autoantikörper, die gebildet werden können. Und der Vollständigkeit halber die Dermatitis herpetiformis. Das ist eine Hautmanifestation der Zöliakie. Auch natürlich eher sehr selten. Aber man merkt, ob nun allergiebedingt, autoimmunbedingt oder erstmal eine unspezifische Immunantwort auf Gluten. Dann betrifft es schon sehr viele Menschen.
Okay, also nur noch mal zum Verständnis und zum Einordnen. Die Zöliakie ist eine echte Unverträglichkeit auf Gluten, die wirklich teilweise heftige Reaktionen im Körper auslösen kann. Also wer davon betroffen ist, der wird das früher oder später sehr deutlich merken.
Eher früher. Und es ist nicht nur eine Unverträglichkeit, sondern es ist ein autoimmuner Prozess, es ist eine Autoimmunerkrankung. Mhm.
Und davon betroffen sind etwa 1%. Also in Deutschland immerhin 800.000 Menschen. Manche Statistiken oder Studien gehen von 1 Million oder sogar etwas drüber aus. Also schon auch eine große Zahl, aber am Ende eben nur in Anführungszeichen 1%. So, und trotzdem, und das finde ich spannend, empfinden viele Leute eben irgendwie Gluten. Ich habe das Gefühl, es tut mir nicht gut. Mein Bauchgefühl sagt mir genau das. In meinem Bauch rumort es vielleicht. Ich habe einen Blähbauch. Ich fühle mich irgendwie, wenn ich glutenhaltige Lebensmittel esse, nicht wohl. So, also da hast du auch gesagt, ganz klar, das darf man nicht unter den Teppich kehren, sondern das muss man ernst nehmen. Und die Wissenschaft sieht eben, auch das nochmal zusammenfassend, viele Zusammenhänge zwischen Leaky Gut, zwischen einer durchlässigen Darmbarriere, Darmwand und dem Konsum, dem regelmäßigen Konsum von glutenhaltigen Lebensmitteln.
Und das ist der eine Zusammenhang. Mhm. Und wenn wir speziell auf Zöliakie schauen, und da verweise ich auf Untersuchungen, die an der Universität in Bielefeld durchgeführt worden sind, die nochmal spezifische Peptidstrukturen herausgefunden haben. Ich kürze das ab mit DGP, also 33 mehr deamidierte Gliadinpeptid, also eine Unterfraktion des Glutens. Können wir gleich in der Struktur gerne nochmal drauf eingehen. Und diese Oligomere können eine dichte Darmbarriere öffnen. Und dann entsteht ein Leaky Gut-Syndrom. Und die haben eigentlich, und das ist jetzt der Paradigmenwechsel in der Zöliakie-Forschung in dem Bereich, wo man eigentlich immer davon traditionell angenommen hat, okay, eine erhöhte Darmpermeabilität bei Zöliakie eine Folge der chronischen Entzündung ist. Ja, also ich habe Zöliakie und dann kommt ein bisschen was dazu und dann habe ich immer diesen autoimmunen Prozess und dann wird die Darmbarriere durchlässig. Aber es ist eigentlich jetzt der Paradigmenwechsel, die neueren Erkenntnisse, dass ich die Schädigung der Darmbarriere habe durch Gluten und dies selbst der initiale Auslöser sein könnte, um den Autoimmunprozess überhaupt in Gang zu setzen. Das ist ein Unterschied.
Ja? Das ist ein Unterschied. Und lass uns mal genau an dieser Stelle im Körper wirklich nochmal an der Darmbarriere bleiben. Jeder von uns, der jetzt nicht Zöliakie hat, sondern einfach normal durchs Leben geht und regelmäßig Gluten zu sich nimmt. Brötchen, Brot, Kuchen, Pizzateig, whatever. Was passiert genau an dieser Stelle im Darm durch den regelmäßigen Konsum von Gluten? Was sind die Effekte auf unseren Körper?
Ja, dann müssen wir uns dieses Klebeeiweiß nochmal genauer anschauen. Weil es besteht, ich weiß, es ist, klingt irgendwie kleinteilig, aber die eine Richtung geht ein bisschen in die andere und diese Begrifflichkeiten hat man dann vielleicht auch schon mal gehört. Gluten besteht aus zwei Untereinheiten. Die eine nennt sich Gliadin und die andere Glutenin. So, beide können quasi auch Antikörper und auch Autoantikörper produzieren. Und wenn wir dann weiter reinschauen, ich habe gesagt, es sind dann auch Eiweißstrukturen, die enthalten wieder viele Aminosäuren. Und jetzt ist relativ spannend, dass diese beiden Gliadin und Glutenin reich an Aminosäuren sind, die wir eigentlich positiv gerade im Darmzusammenhang sehen. Wir haben kürzlich erst wieder drüber gesprochen. Einmal ist es L-Glutamin, die häufigste Aminosäure im Körper und gleichzeitig die Aminosäure, die wir einsetzen als Treibstoff für die Enterozyten, für die Regeneration. Also da macht es Sinn. Und von Prolin. Und Prolin hatten wir gesprochen, als wir über Kollagen gesprochen haben. Was macht es? Diese Eiweiße dann so besonders, die sind dann noch schwerer verdaulich. Also die Struktur ist einfach das Problem. Und wie wir gesagt haben, wir können es dann nicht gut aufspalten und nicht verdauen. Sonst wäre es ja kein Problem. Sonst baue ich das zu Aminosäuren auseinander und dann würde es aufgenommen werden. Also wir haben ein Verdauungsproblem, sodass diese Gliadin-Strukturen und Glutenin-Strukturen zur Darmbarriere kommen können. Und wenn sie dann an der Darmbarriere sind, ein Großteil der Bevölkerung kann es auch vertragen oder hat vielleicht auch geringere Mengen, als man gemeinhin vielleicht denkt, dann haben wir bei der Reaktion eine Auswirkung auf die Darmbarriere. Und ich hatte eben schon diesen Begriff genannt, dieser sogenannten Tight Junctions. Und Tight Junctions, stellt euch das vor, Darmzelle 1, Darmzelle 2 direkt nebeneinander. Ich lege dafür immer gerne meine Finger so nebeneinander und direkt dazwischen. Das ist wie so eine Klammer oder es wird gerne als Reißverschluss beschrieben. Und auch hier gibt es wieder Eiweißstrukturen. Unter anderem eine Struktur, die nennt sich Zonulin. Die hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und Zonulin ist ein selektiver Aufnahmemechanismus, sozusagen vereinfacht ausgedrückt, dass die Barriere auf und zugehen kann. So, und dieses Gliadin setzt sich dann an diesen Zonulin-Rezeptor und drängt das raus. Mhm. Und dann funktioniert es aber nicht mehr so. Und dann steht die Barriere offen. Und dann werden diese Eiweißstrukturen nach wie vor von unserem Immunsystem als fremd erkannt. Also reagiert es mit Entzündungsreaktionen darauf. Ich bin jetzt im Falle nicht bei der Zöliakie und auch nicht bei der Weizenallergie, sondern dieses typische nicht-zöliakische Gluten-Sensitivitäts, nennen wir es mal Syndrom. Es ist relativ unspezifisch, aber zum Verständnis, es passiert bei allen. Und viele vertragen das dann problemlos, wie ich gerade eben schon sagte. Oder die Reaktion ist nicht so stark. Aber wenn natürlich plötzlich Symptome bestehen, Müdigkeit, Erschöpfung, Verdauungsbeschwerden, andere Erkrankungen auftreten, die völlig unklar sind, sich dann die Darmsituation anzuschauen und dann zu erkennen, vielleicht wäre Glutenreduktion gar nicht die schlechteste Idee, dann erklärt es den Mechanismus, weil dadurch nehme ich die Strukturen raus, die Darmbarriere kann wieder regenerieren und das Immunsystem kann sich beruhigen. Simpel ausgedrückt. Mhm. Und wenn wir noch eine andere, und das vielleicht noch zu ergänzen, eine andere Patientengruppe mit hinzufügen, betrifft 300.000 Menschen in Deutschland, Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Mhm. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind beispielsweise Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Morbus Crohn kann den ganzen Verdauungstrakt und alle Barriereschichten betreffen, also direkt das Endothel, das Muskelgewebe, tiefliegendere Strukturen und kann quasi von Mundraum bis Anus auftreten. Bei der Colitis ulcerosa haben wir eigentlich typischerweise in der Muskelschicht beginnend im Dickdarm aufsteigend, also Richtung Dünndarm wieder zurückgehend und hier entzündliche Reaktionen. Aber zusammenfassend, wenn wir die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sehen, dann sehen wir einen positiven Effekt, der sich einstellen kann durch die Reduktion von Gluten. Also wenn wir einer glutenfreien Ernährung bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen mit einbauen würden, wäre das zumindest ein Versuch wert, auch wenn es hier keine klare Empfehlung gibt. Es hat dann vielleicht auch eine individuelle Relevanz. Wir wissen aber schon, dass Gluten die Symptome verschlimmern kann. Das berichten zumindest 66% der Befragten, beziehungsweise erkennen auch eine Besserung, wenn glutenfrei sich ernährt wird. Mhm. Und das ist die eine Gruppe und der entzündlichen Reaktion und dann die ganze große Gruppe der Menschen mit Reizdarmsymptomatik. Oder auch so einer funktionellen Dyspepsie, also wo die Enzyme nicht richtig ausgeschüttet werden, die berichten logischerweise auch über eine Symptomverbesserung bei einer glutenfreien Ernährung. Also profitieren auch Nicht-Zöliakie-Patienten oder mit einer Sensitivität durchaus davon.
Spannend. Matthias, jetzt würde ich gerne mit dir mal über diesen Anti-Gluten-Hype sprechen, den wir alle irgendwie in den letzten Jahren mit Sicherheit in den Medien, online, überall verfolgt haben, in jedem Fitnessstudio. Überall wird, sagen wir mal, Gluten schon hart verteufelt. Du hast gerade wissenschaftlich uns erklärt, was es im Körper macht. Insofern, dass es kein Lebenselixier ist, sondern eher schädigende Wirkung hat, das scheint also klar zu sein. Trotzdem, es gibt schon ziemlich wilde Headlines. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Also zum Beispiel habe ich gelesen, Gluten, das heimliche Gift. Das ist schon sehr hart, oder?
Also es ist zumindest erstmal, sorgt es dafür, dass die Leute lesen. Jetzt müsste man gucken, was drin steht. Und wenn es ordentlich recherchiert ist oder sich auf die Datenlage bezogen ist, dann sind es die gleichen Mechanismen.
Pass auf, geht weiter. Gluten, der stille Killer in deinem Brot. Auch das ist eine echte Headline online. Ja. Was sagst du denn dazu?
Gleiches Prinzip. Also von den Mechanismen her, ja, ist es sehr radikal formuliert. Mhm. Killen tut es per se erstmal nicht, außer die Gruppen, die nun wirklich autoimmun reagieren oder allergisch reagieren darauf. Dann könnte es quasi, also gerade so bei Allergien, denke ich mir, okay, dann könnte es killend auch wirklich sein. Aber kontinuierliche Zufuhr und in hohen Mengen kann durchaus ein Faktor sein, den man relativ zügig auch umstellen kann.
Mhm. So, hier habe ich noch eine Headline mitgebracht. Neue Studien zeigen, Gluten schadet dem Gehirn. Jetzt muss ich dazu sagen, das kam von einer Website, die so pseudowissenschaftlich ist. Was sagst du dazu?
Mit dem schnellen Blick darauf ist der Gedankengang also überhaupt nicht verkehrt. Ich kenne jetzt die Quelle auch nicht genau. Ich weiß nicht, welche Untersuchungen gemacht worden sind, aber schauen wir uns den Mechanismus nochmal an. Alles, was passiert in einem lokalen Bereich, in dem Fall reden wir über den Darm, und die Darmbarriere. Und wir reden bei Leaky Gut typischerweise in einem dünnen Darmbereich, ja, weil dort haben wir die Nährstoffaufnahme, dort haben wir die Zottenatrophie bei Zöliakie und dort haben wir die Reaktion mit dem Immunsystem. Wenn die Barriere im Darm gestört ist, dann endet es unter Umständen nicht dort. Ich sehe das ganz häufig, dass eine gestörte Darmbarriere sich auch assoziiert auf andere Barrierestrukturen auswirkt. Das haben wir schon häufiger besprochen. Ob nun die Haut, die Lungenregion, andere Schleimhautregionen, also rezidivierende Harnwegsinfekte und so weiter, kann ein Dysbiose-Thema sein, das besteht, aber auch da ist es assoziiert. Und eine gestörte Darmbarriere endet ja nicht nur, dass sie durchlässig ist, sondern sie lässt ja auch mehr Giftstoffe potenziell eindringen. Ich möchte es versuchen zu erklären, ohne dass ich den Text dazu gelesen habe. So, aber der Hintergedanke ist folgender. Mein Immunsystem wird aktiv und wird Botenstoffe produzieren, Entzündungsmediatoren, die ja nicht nur lokal bleiben, sondern über die Blutbahn zirkulieren werden. zirkulierende pro-entzündliche Stoffe, die über die Blutbahn auch zur Blut-Hirn-Schranke gelangen, werden auch dort Entzündungen auslösen. Mhm. Und die Blut-Hirn-Schranke ist auch eine Barriere. Ja? Und eine gestörte Blut-Hirn-Schranke, eine erhöhte Durchlässigkeit, eine poröse Blut-Hirn-Schranke lässt A-Giftstoffe eindringen und eine Reaktion der peripheren Entzündung auch zentral zu. Das heißt, das zentrale Nervensystem würde quasi auch entzünden. Also eine Art Neuroinflammation, die entstehen würde. Der Zusammenhang lässt sich schon erschließen. Ich würde Gluten dann auch nicht nur als alleinigen Übeltäter festmachen, sondern ein klassisches Bild von einem evolutionären Mismatch. Wir sind nicht wirklich dafür gemacht, das gut verarbeiten zu können. Geringere Mengen, wie so vieles, ja, Schwamm drüber. Mhm. Aber wenn wir schauen, dass im Schnitt zwischen 5 bis 20 Gramm Gluten pro Tag in der westlichen Ernährung konsumiert wird und wenn ich mir dann bestimmte Ernährungsempfehlungen anschaue, das auf 40 Gramm pro Tag hochgehen kann und das jeden Tag, dann brauche ich keine Zöliakie und keine Weizenallergie, dass es durchaus ein Förderfaktor ist, ein kontinuierlicher Trigger, der irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen kann.
Spannend. Und genau da setzt jetzt die letzte Headline an, die ich mitgebracht habe, Matthias.
Ja.
Habe ich auch gelesen, was in deinem Körper passiert, wenn du heute aufhörst, Gluten zu essen.
Ja.
So, und das kannst du uns mal erklären. Wenn ich heute aufhöre, Gluten zu essen, und ich, also nehmen wir mal mich als Beispiel, ich esse eigentlich jeden Tag irgendwie Brot, Mehl in irgendeiner
Immer
Form.
Immer noch,
ja. Ja, ich versuche ja ganz nah an der Realitätswelt zu bleiben.
Yeah.
Ich kann ja nicht zum Superman werden. Wir haben ja schon einen Superman hier im Podcast, das bist du. Also du bist hier das glühende Beispiel. Ich muss schon versuchen, verankert zu bleiben in der Problemwelt der echten Menschen, Matthias.
Absolut. Und ich mache nicht alles richtig, um Gottes Willen. Nicht, dass das. Nein, bleiben wir bei deiner Frage.
Genau.
Wenn wir Gluten wirklich rausstreichen würden, was würde zügig passieren? Das heißt, ich hätte ja schon bei der nächsten Nahrungsaufnahme eine geringere oder auch gar keine Menge mehr an Gluten. Und dann ist es relativ simpel. Ich habe einen Verdauungsprozess, der nicht mehr gestört wird, beziehungsweise ich habe eine bessere Aufspaltung. Es kann natürlich auch noch irgendetwas anderes zugrunde liegen. Ich hatte es eben gesagt, ob nun Reizdarmsymptomatik oder entzündliche Darmerkrankung oder exokrine Pankreasinsuffizienz, was im Endeffekt bedeutet, dass nicht ausreichend Verdauungsenzyme produziert werden können oder hohe Stressbelastung, dass grundsätzlich die Verdauungssekretfunktion eingeschränkt ist. Das geht dadurch natürlich nicht direkt weg. Aber wenn ich natürlich den Trigger reduziere, der potenziell A, die Barriere erstmal öffnet und B, mit meinem Immunsystem interagieren kann, dann gibt es eine zügige Verbesserung. Das ist, jetzt nehme ich wieder das Spezialbeispiel Zöliakie, 1% der Bevölkerung, Autoimmunreaktion, die Standardtherapie. Ich verzichte zu 100% auf glutenhaltige Lebensmittel. Bei der Zöliakie sind es Milligramm, die hier schon ein Trigger sein können. Ich habe eben gesagt, 5 bis 20 Gramm ist wahrscheinlich nicht untypisch. Hast du wahrscheinlich auch in deiner Ernährung mit dabei?
Mit Sicherheit.
Und 25 Milligramm ist als Bruchteil davon schon dann wahrscheinlich mit einer erneuten Autoimmunreaktion verbunden. So, wenn ich anfange, das rauszunehmen, passiert aber noch etwas anderes. Und das finde ich eigentlich auch wichtig. Deswegen so in der Einstufung muss man halt eben nochmal schauen, ist es dann wirklich Gluten oder sind es halt sehr stärkehaltige Lebensmittel? Also wenn ich all das rausnehme, was aus Getreide gemacht wird, dann endet das ja nicht bei dem Getreidekorn an sich, sondern was ich daraus machen kann. Teige, die dann vielleicht zu einer Pizza geformt werden, Nudelvarianten, die ich mir vorstellen kann, Gebäckvarianten. Es gibt viele Produkte mittlerweile auch, die klar auch glutenfrei deklariert sind oder es auch zumindest mitgeteilt wird. Aber wenn ich es selbst mir zusammenbauen würde, würden erstmal im logischen Schritt viele Sachen rausfallen. Und das kann natürlich auch gesundheitlich den einen oder anderen Vorteil haben, beziehungsweise meinen Energiehaushalt oder meine Verdauung erstmal mit beeinflussen. Mehr Faserstoffe, die ich beispielsweise ich ersetze das durch mehr Gemüse mit aufnehmen würde oder eben auf stärkehaltige, glutenfreie Lebensmittel ausweiche. Und dementsprechend wird neben der Reduktion von Gluten und der Reduktion der Störung der Darmbarriere und der Entzündungsreaktion sich vielleicht auch anderweitig auf den Energiehaushalt positiv mit auswirken.
Eine Headline, die ich auch mir hier notiert hatte, die ich gefunden habe: So habe ich 10 Kilo verloren dank glutenfreier Ernährung. Das ist aber wahrscheinlich dann eher aufgrund der Kohlenhydrate, oder?
Ja, genau. Da muss man sich einfach im Klaren drüber sein. Ich kann genauso wie ich, was ich eben schon zu den Bäckermeisterinnen und Bäckermeistern gesagt habe, die Gluten wahrscheinlich sehr schätzen, weil es für die Verarbeitung des eigentlichen Produktes hilfreich ist, mir aber nichts darüber aussagt, was mein Stoffwechsel macht. Deswegen kann ich nicht sagen, nur weil ich das rausnehme, nehme ich ab. Aber es ist genau der Prozess, den ich gerade beschrieben habe. Wenn ich alle Weizenprodukte plötzlich rausnehme und das, was als Rattenschwanz in der Lebensmittelindustrie hinten dran hängt, was dann unter Umständen auch noch sehr fettreich ist oder eine höhere Kaloriendichte hat, weil es noch mehr verarbeitet ist, und das fällt raus und ich muss mir Alternativen suchen, dann ist Gewichtsreduktion damit möglich, aber nicht per se festgelegt. Weil die entsteht natürlich wodurch, wir haben häufiger darüber gesprochen, durch eine klare Energiebilanzierung negativ. Das heißt, ich nehme weniger Kalorien zu mir, als ich verbrauche. Und für Fettreduktion und Muskelerhalt auch gleichzeitig ausreichend Eiweißzufuhr.
Dann abschließend dazu, deine Einschätzung zu diesem Anti-Hype auf Gluten. Gerechtfertigt oder nicht?
Durchaus. Wobei der Hype selbst natürlich nicht eine wissenschaftliche Untersuchung standhält. Und sobald es Ergebnisse oder Erkenntnisse gibt, und da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, was passiert an der Barriere? Welche Eiweiße sind dafür verantwortlich? Was passiert mit dem Immunsystem? Und welche Folgereaktionen kann es auf andere Barrieren oder was weiß ich auch immer mit haben? Oder einfach auf meinen Verdauungstrakt bezogen? Wenn das die Erkenntnisse sind oder die Mechanismen, die verstanden sind und dann Leute sagen, ja, und dann gucken wir uns die Zahlen an, da ist ja auch noch ein Markt dahinter, also fokussieren wir uns, und das meine ich damit, auf glutenfrei. So, dann wird plötzlich glutenfrei als Label für, es ist gesünder. Es ist der einfache Trick, es ist ein einfacherer Marketing-Trick zu sagen, okay, Stempel drauf, es ist glutenfrei und damit ist es gut. Ich finde den Hinweis auf Glutenfreiheit sinnvoll, gerade für Menschen, die dann wirklich stark davon betroffen sind oder auch gerne darauf achten wollen. Aber so entsteht der Hype und Marketing drauf und so weiter. Und sicherlich gibt es zu einem Hype auch einen Gegenhype, ne, wo Leute sagen, was macht ihr euch denn so verrückt? Das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist wieder dieses Großstadtgetue, dass alle Glutenunverträglichkeiten haben. Das stimmt doch überhaupt nicht. Früher haben wir das auch gegessen. Ja, klar, wenn ich nämlich mein Brot von früher, ein ordentliches Sauerteigbrot habe, das schön vor sich hin fermentiert ist, also wo der Teig wirklich gearbeitet hat, dann wird Gluten und Subeinheiten natürlich mehr und mehr reduziert und abgebaut und dementsprechend ist es besser verträglich. Aber in Hochindustrie Weizen in Kombination mit muss schnell gebacken werden, ist unter Umständen noch mehr drin. Oder auch andersrum, vor dem Gluten-Hype gab es dieses Eiweißbrot-Hype, das war Gluten. In massiven Auswirkungen. Und dann sagt man, da war wieder der Protein-Hype und dann sagte ich, okay, proteinreiches Brot klingt doch super gut, mehr Eiweiß, aber auch mehr Gluten. Und dementsprechend auch mehr Konsum davon. Und keine Frage, die das jetzt hören, die einen sagen, stimme ich voll und ganz zu und macht für mich auch Sinn, ich vertrage es nicht gut, ich reduziere das oder achte zumindest darauf. Das ist schon eine Sache, das wäre schon eine Empfehlung, zu schauen, wie viel konsumiere ich davon. Ich würde natürlich immer auch das sagen, was wir eingangs hatten, evolutionäre Perspektive, eine artgerechte Ernährung, da ist es einfach, wir sind nicht wirklich dafür gemacht. So, und wenn ich das mache und noch viele andere Sachen on top, dann wird es vielleicht noch mehr gesundheitsschädlich. Nicht alle haben eine spezifische autoimmune oder allergische Reaktion. Deutlich nicht alle, aber viele reagieren darauf. Und wenn ich in der Selbstreflexion erkenne, mir bekommt das vielleicht nicht gut oder andersrum, ich reduziere es, dann habe ich einen positiven Effekt, dann finde ich das völlig in Ordnung. Man muss es nicht hundertprozentig verteufeln, aber muss den Mechanismus erkennen und der ist nun mal bei allen gleich.
Spannend, super spannend und wirklich also auch interessant, wirklich mal diese Zusammenhänge zu erklären und zu verstehen, wie das funktioniert, weil Gluten, Unverträglichkeit, Intoleranz, diese Begriffe, man hört sie überall, aber ich glaube, die wenigsten können wirklich erklären, was passiert eigentlich im Körper, wie hängt das alles zusammen. Abschließend, Matthias, wenn wir sagen, okay, eine Reduktion von Gluten auf null wird den wenigsten Menschen im Alltag gelingen. Trotzdem, du hast eben schon beiläufig einen ganz guten Tipp gegeben, Sauerteigbrot beispielsweise. Gib uns noch mehr Tipps. Was für Interventionen würdest du empfehlen, um die Menge des Glutens, die wir konsumieren, einfach deutlich zu reduzieren?
Genau, also der einfache Weg wäre zu versuchen, auf andere Dinge auszuweichen. Das ist so die Perspektive, deswegen sprechen wir so häufig über artgerechte Ernährung, weil dadurch würde es gar nicht so häufig darin vorkommen. Aber wenn ich mich dafür entscheide, dann kann man auch eine gewisse Menge sicherlich pro Tag konsumieren. Die hat man vielleicht auch schon gemacht. Und vielleicht ist auch ein einfacher Trick zu sagen, Felix, du, wenn du sagst, so, eigentlich jeden Tag Brot, eigentlich 4 Scheiben Brot pro Tag, dann probierst du morgen mal mit 2. Was wäre denn dann? Ja? Oder jeden Tag, ja, aber wie kannst du das kompensieren? Ich würde was Eiweißreiches empfehlen, nur an der Stelle. Mhm. Und wie könnte ich das kompensieren? Also Reduktion ist etwas, was man gut integrieren kann, dann ist es kein kompletter Verzicht. So. Aber ich würde, wenn man diese Topspitze eher sagt, so 20 Gramm pro Tag ist schon so im Schnitt in der westlichen Ernährung das. Wenn es sowieso getreidereich ist, sind wir eher bei 40 Gramm pro Tag. Mhm. Also so maximal irgendwas zwischen 5 bis 10 Gramm, wenn ich mich jetzt auf etwas festlegen müsste, ohne dass das klar untersucht ist. Und das bezieht sich nur auf Menschen, die nicht die zöliakische Glutensensitivität haben oder verspüren. Die sollten definitiv in diesem Bereich vielleicht auch unter, also irgendwas zwischen 2 bis 5 Gramm pro Tag kommen. Ja, dann auch zu erkennen, nehmen die Beschwerden ab, was macht mein Verdauungstrakt? Und wenn man es testet, auch wie gesagt, es gibt keine hundertprozentig spezifischen Marker dafür, aber man kann natürlich die Darmbarriere, die Durchlässigkeit, den Verlust von Eiweißen im Darm, die Reaktion der Enterozyten, das kann man schon testen. Mhm. Und das ist dann natürlich assoziiert schon mit der Menge an Glutenkonsum.
Ja, ich habe auch gerade nochmal, Matthias, wenn ich kurz nochmal reinhaken darf, 2, 3 Zahlen nochmal rausgesucht, dass man sich das auch nochmal vorstellt. Also 20 Gramm hast du gesagt pro Tag, 40 ist es bei vielen Leuten schon.
Ja.
Also dass man das einordnen kann. Eine Scheibe Weizenbrot hat ungefähr 5 bis 6 Gramm
Gluten. Genau, ich wäre jetzt bei 4 bis 5 Gramm, genau.
Ja. Ein Brötchen Weizen 7, 8 Gramm. 100 Gramm Pasta gekocht, 5 Gramm. Und eine Scheibe Roggenbrot 2 bis 3 Gramm, also fast die Hälfte von einer Scheibe Weizenbrot. Das ist schon mal ein guter Indikator. Also wenn ich von Weizenbrot auf Roggenbrot umsteige, halbiere ich bei gleicher Menge Brot, die ich esse, schon mal die Menge des Gluten. Das ist schon mal ein guter Tipp, gute Abkürzung.
Total. Oder auch glutenfreie Varianten, die man eher in dem Bereich der Pseudogetreide findet, also Quinoa, Amaranth, Buchweizen. Das wäre auch das Ausweichen auf andere Getreidevarianten. Reis, Mais, Hirse, ja, also von Pseudogetreide ist Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Getreide, Reis, Mais, Hirse. Stärkehaltige Lebensmittel, Kartoffel, Maniok, Tapioca. Aber nicht das eine mit dem anderen ersetzen. Vielfältig macht dann durchaus mehr Sinn. Und natürlich mit dem Blickwinkel rein auf Gluten, also wir fokussieren uns heute nur auf Gluten, dann sind das die nennenswerten Alternativen. Nüsse und Samen, zum Beispiel auch Mandelmehl oder sowas als Alternative zu verwenden. Dann kann ich das rausnehmen, wenn ich fertige Lebensmittel mir anschaue, dann ein Siegel oder ein Zertifikat, wie es ist glutenfrei. Und das ist für Menschen mit der Glutensensitivität ohne Zöliakie hilfreich. Und du hast es gerade so schön diese Zahlen mal genannt. Also ne, noch ein Teller Nudeln und dann noch ein Brötchen und dann noch 2 Brote hier. Dann komme ich schnell auf diese Mengen. Mhm. Wenn ich es reduziere, die Glutenmenge, und wie du gerade sagtest, es nicht ersetze, dann würde ich Kalorien sparen, dann würde ich auch abnehmen. Ja, also ja. Das ist so der Hintergedanke dabei. Wahrscheinlich war da, deswegen passte diese Headline da so gut rein. Mhm. Und der Hinweis auf glutenfrei ist für Zöliakie-Patienten und Allergiker natürlich, Weizenallergiker so entscheidend, weil schon ein Krümelbrot, also 50 Milligramm Brot, die nur einen Bruchteil von Gluten enthalten, würde hier schon zur Immunreaktion führen.
Wahnsinn. Okay, Matthias, last but not least, wenn ich meinen Darm unterstützen will, Leaky Gut haben wir schon mehrfach besprochen, also ein durchlässiger Darm. Was kann ich tun, von der Reduktion mal abgesehen? Also eine Darmsanierung, ein Reset, wie wir es auch schon hier besprochen haben, wäre das eine Idee, wenn ich sage, ich möchte umsteigen auf einen glutenreduzierten Lifestyle. Ich möchte das tatsächlich versuchen zu reduzieren und möchte meinem Körper auch einen Anschub geben, aber ihm helfen, auch das, was vielleicht schon kaputt ist, schneller zu reparieren, kann ich supplementieren. Wir haben häufiger über L-Glutamin gesprochen, über diese Aminosäure, die genau in dieser Darmschleimhaut, in dieser Barriere wichtige Funktion hat. Sind das Tipps, die du noch mitgeben kannst?
Auf jeden Fall. Also ich meine, der Step 1, wer jetzt hier zuhört und auch nochmal für sich selbst drüber nachdenkt, oder, das merke ich mittlerweile, ich meine, der Gluten-Hype ist ja jetzt nicht neu. Das heißt, viele berichten auch, ja, als ich mich glutenfrei ernähren habe, ging es mir übrigens besser. Ja, dann kann man jetzt wieder sagen, naja, gehören natürlich andere Faktoren mit dazu, weil bestimmte Lebensmittel habe ich dadurch weniger oder auch gar nicht mehr gegessen oder in der Menge weniger gegessen. Mhm. So, wenn ich es auf Darmebene beziehe und wir in der Logik der Hyperpermeabilität also dieses Leaky Gut-Themas bleiben, dann macht die Regeneration schon Sinn. Kann man per se sagen, also natürlich, viele, die mich kennen, wissen, ich gucke gerne diagnostisch darauf, um es nochmal gezielt einzustellen, aber wir können von den Mechanismen schon davon ausgehen, dass eine glutenhaltige Ernährung das so oder so tut. Das heißt, die Reduktion ist der erste Schritt und wir können dem Körper die Möglichkeit geben, selbst zu regenerieren. Unterstützend, gerade für die Darmschleimhautregeneration, ist, und du hast es gerade gesagt, die Aminosäure L-Glutamin, die in Gliadin extrem stark vertreten ist. Aber dieses Eiweiß wird nicht aufgespalten, das kommt gar nicht hin. Und Leaky Gut wird gerne auch beschrieben als Glutaminmangelsyndrom. Warum? Weil L-Glutamin als häufigste Aminosäure quasi Energieträger ist, aber spezifisch in Enterozyten im Darm dafür sorgt, dass erstens diese Tight Junctions, also die Verbindungsstellen zwischen den Zellen, regenerieren können. Grundsätzlich die Zellen, die Darmzellen, die Enterozyten neu gebildet werden können. Und abbauende Prozesse, wir sprechen hier sehr programmierte Zelltod, der durch Störungen mit eintreten kann von außen. Das kann dann Gluten oder ähnliches sein. Können auch Caseine sein, können wir auch mal zu sprechen. Oder andere toxische Substanzen, dass die Darmzellen kaputt gehen. Dann gehen die irgendwann durch eine hohe Belastung, beispielsweise an freien Radikalen, in den programmierten Selbsttod. Das nennt sich Apoptose. Und Glutamin kann das mitregulieren. So, das heißt, hier habe ich eine gute Möglichkeit, baustofflich, so würde ich es immer beschreiben, den Darmzellen in der Regeneration zu helfen. Ja, und paradoxerweise ist das, was es auslöst, auch noch glutaminreich, aber es kommt natürlich so in der Gänze nicht an. Und das in der Kombination in bestimmten Phasen, weil das sollte man auch nicht vergessen, dass Gluten auch Auswirkungen auf die Entstehung einer Dysbiose mit haben kann, auf die Diversität mit Einfluss nehmen kann. Also hier lohnt es sich durchaus, wenn man sich glutenarm ernähren möchte, auch mit dem Thema der Darmregeneration mehr und mehr auseinanderzusetzen. Ob nun getestet, was man machen kann, oder klar zu sagen, ich nehme das raus oder orientiere mich an einer artgerechten Ernährung und gucke mir auch sowas wie Reset nochmal genauer an.
Sehr konkrete Tipps und echte wissenschaftliche Fakten so erklärt, dass jeder sie verstehen kann. Matthias, das hat wieder großen Spaß gemacht. Wir sind alle schlauer jetzt am Ende dieser Podcast-Folge als ganz am Anfang. Und das, finde ich, ist wahnsinnig viel wert. Das ist gut investierte Zeit hier im Podcast. Leute, heute in einer Woche gibt's zu dieser Gluten-Folge unsere Sprechstunde. Wir beantworten eure ganz persönlichen Fragen und ich bin sicher, da gibt's einige. Auch ich habe noch einige Fragen. Also Matthias, nächsten Donnerstag freue ich mich sehr drauf. Und Leute, ihr könnt eure Fragen jetzt schon rüberschicken. Gerne einfach bei Spotify unter der Folge kommentieren. Das geht am allereinfachsten. Oder ihr schickt uns per E-Mail an podcast@artgerecht.com eure Frage oder natürlich bei Instagram und Facebook als Direct Message auf den Kanälen von Artgerecht. Herzlichen Dank für eure Zeit. Leute, eine schöne sonnige Woche. Bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.